0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir gehen mit großen Schritten mittlerweile auf die French Open zu. Wir haben die nächste Woche noch, da haben wir die Quali und ein paar andere Turniere. Und dann in der übernächsten Woche ist es auch schon wieder soweit. Dann sehen wir das zweite Grand Slam Turnier des Jahres. Ja, und was soll man sagen? Es hat sich in dieser Woche doch einiges getan auf den Turnieren, beziehungsweise zumindest an großen Schlagzeilen gab es doch so zwei, drei Dinge zu besprechen. Was weiterhin schön ist, dass wir den Fokus auf Sportliche haben. Und ja, wer ja sowieso sich immer sportlich durch und durch fokussiert, ist Tobi. Hallo Tobi.
Hi Daniel. Ja, recht hast du. Diese Woche eher selber aktiv als passiv vom Fernsehen.
Das hören wir doch in erster Linie sehr, sehr gerne. Bewegung ist ja bekanntlich wichtig. Und ja, Tobi, da sind wir beim ersten Thema, denn Bewegung ist wichtig. Das hat sich auch Roger Federer gedacht, hat deswegen mal wieder in Genf aufgeschlagen, nach jetzt doch auch schon wieder einigen Monaten, nachdem wir ihn in Doha gesehen haben. Ja, Tobi, und was soll man sagen? Für viele Federer-Fans wahrscheinlich eine Erfahrung, die sie in ihrem Leben noch gar nicht so häufig gemacht haben, denn Federer hat ein Match gespielt und durfte sich gleich wieder verabschieden.
Schwierig zu sagen, soll man jetzt sagen, das war ja fast mit Ansage. Das wäre vielleicht zu hart. Ich weiß es nicht. Also wer hat denn wirklich erwartet, dass das jetzt so ganz reibungslos funktioniert? Hast du das erwartet? Mit welcher Erwartungshaltung bist du in die Woche gegangen bezüglich Roger Federer?
Boah, gute Frage. Also, dass er jetzt das Turnier gewinnt, und ich glaube, das haben echt die wenigsten sich irgendwie gedacht. Also, so weit war ich jetzt auch nicht. Ich habe eigentlich so ein bisschen, also, ich hatte so gedacht, naja, wahrscheinlich läuft das so ähnlich wie sein erster Auftritt dieses Jahr. Nämlich, er wird so ein Match oder vielleicht auch zwei Matches gewinnen und dann auch so ein bisschen je nach Auslosung ist Schluss. Das war so meine Herangehensweise. Aber dass er da jetzt nicht groß brilliert und er, wenn er die Matches gewinnt, auch wahrscheinlich wieder sehr zu tun hat, höchstwahrscheinlich also über drei Sätze geht, da muss ich gestehen, ja, da habe ich eigentlich schon mit gerechnet, dass das so kommen wird. Ja, aber dass er dann natürlich gegen Andujar in drei Sätzen sofort rausgeht, habe ich mich auch zuerst gewundert. Am Ende dachte ich mir, naja gut, aber wenn ich mit der Herangehensweise bei Federer sage, er wird, wenn er die Matches gewinnt, drei Sätze brauchen und das wird knapp sein und er dann halt in drei Sätzen und im dritten Satz 4-6 verliert, na gut, dann hat er halt auch knapp verloren, dann ist das ja gar nicht so weit weg von der Prognose, die ich hatte, und damit ja eigentlich sehr wahrscheinlich.
Ja, so oder so, bleibt am Ende, aber bleiben mehrere verpasste Chancen für ihn, finde ich. Erstens mal verpasste Chancen, wirklich Matchpraxis zu sammeln. Und da komme ich später nochmal drauf zurück. Wichtiger Punkt, finde ich, Matchpraxis. Zweiter Punkt, vielleicht kurz mal auf so ein Nebengleis, eine verpasste Chance. Er hätte dann in einem recht unerwarteten Drittrundenmatch gegen den jungen Dominik Stricker gespielt. Ein Schweiz-Schweizer Duell. Und Stricker, der diese Woche in Genf immerhin in der ersten Runde Marin Cilic rausgenommen hat und danach auch noch Marton Fucsovics. Ja, also das war durchaus ein Hingucker. Und stell dir das vor, was wäre konjunktiv das für ein Match gewesen? Roger Federer, der alte Schweizer Herr, gegen den jungen, aufstrebenden Schweizer Stricker. Das wäre natürlich wirklich was von Nachrichtenwert gewesen. Aber hat halt nun mal nicht sollen sein. Also insofern auch eine verpasste Chance. Insgesamt stelle ich mir halt die Frage, gar nicht so sehr, ob das jetzt dort zu erwarten gewesen wäre. Er war Nummer 1 gesetzt aufgrund seiner nach wie vor exquisiten Weltranglistenposition. Wäre dort sicherlich aber noch im weiteren Verlauf. Es gibt ein relativ starkes Feld, finde ich, mit einem Informspieler Kasper Ruud, der im Moment gut drauf ist. Mit einem Dimitrov, ja, vielleicht nicht ganz so in Form, aber auch Shapovalov, der in Rom wirklich großartig gespielt hat. Also ob er nun dieses Turnier gewonnen hätte oder nicht, sei es drum. Ich denke, für ihn war das Wichtigste, dass er Matchhärte, Matchpraxis entwickeln kann, weil er muss ja jetzt nicht anfangen, Vorhand zu üben irgendwie mit bald 40 Jahren. Und das ist halt, soll ich jetzt bösartig sagen, gründlich in die Hose gegangen.
Also gründlich in die Hose gegangen, das wäre, glaube ich, echt zu hart. Oder bist du wirklich dieser Ansicht?
Nein, es ist vielleicht, Federer-Fans werden mir schon ins Kreuz springen, es vielleicht ist auch die Formulierung zu hart und trifft es nicht ganz. Was ich vielleicht eher sagen will, ist, er hat halt nur ein Match gehabt und was das ja zwangsläufig heraufbeschwört, ist die Frage, spielt er jetzt wirklich die French Open oder spielt er sie nicht? Denn wenn er sich auf Sand ein bisschen oder ein bisschen mehr vorbereitet hat, was ihm fehlt, sind Matches. Und die große Frage ist doch wirklich die, und er hat das ja auch schon gesagt, mit welcher Erwartungshaltung er selber nach Paris reisen wird, nämlich mit so gut wie keiner, nach dem Motto, also keine gesteigerte Erwartungshaltung, dort besonders weit zu kommen. Aber das wirft doch dann die Frage auf, ist es wirklich clever von ihm, Paris zu spielen?
Ja, also den Gedanken hatte ich auch schon. Also den hatte ich auch sofort nach diesem Match einmal, wo ich mir so dachte, na, sagt er nicht vielleicht doch noch Paris ab? Normalerweise hätte ich sogar eigentlich, also so zumindest vor 3-4 Monaten hätte ich noch gesagt, auch wenn er irgendwie nur ein Match auf Sand macht, das verliert, er wird trotzdem die French Open spielen, weil es sein Abschiedsjahr ist. Aber auch das ist mittlerweile ja gar nicht mehr so sicher. Zumindest hat er ja auch schon Turnierzusagen wie in Halle für nächstes Jahr gemacht.
Naja.
Ja, nein, aber also rein theoretisch, er scheint ja zumindest mit dem Gedanken zu spielen, dass er nicht unbedingt dieses Jahr aufhört.
Also ganz kurz Einschub zu dem Turnierzusage für Halle nächstes Jahr. Ich glaube, solange jemand seinen Rücktritt nicht verkündet hat, sagt er natürlich ja zu Halle nächstes Jahr, ganz allein deswegen schon, weil er dort einen 10-Jahres-Vertrag oder wie auch immer hat und der auch nächstes Jahr noch nicht ausgelaufen wäre, so er denn da noch spielt. Das als Indiz zu nehmen, würde ich jetzt nicht so stark nehmen, aber beim ersten Punkt, den du machst, der ist, glaube ich, wichtig, nämlich sich zu fragen, was ist eigentlich seine Zielsetzung? Da bin ich bei dir. Wenn er für sich, und jetzt sind wir wieder im Reich der Spekulation, aber trotzdem, wenn er für sich im Kopf hat, dieses hier wird mein letztes Jahr, dann ist ein Federer trotz all seiner Erfolge und Titel und dass so einer immer spielt bis zum letzten Punkt, um zu gewinnen, dann ist er trotzdem, denke ich, auch so beseitet, im wahrsten Sinne des Wortes beseitet, dass er sagt, ich mache hier nochmal die Runde und ich sage deswegen auch in Paris tschüss und das
ja, genau,
als aktiver Spieler. Das ja, wenn das der Fall ist. Aber meine Überlegung ist eine andere. Was ist die größere Zielsetzung? Und ich glaube, dass er sich immer noch ausrechnet auf einem ihm gewogenen Belag bei einer guten Auslosung und einem Körper, der mithält und damit eben auf Rasen noch etwas reißen zu können. Und egal, ob es die letzte oder die vorletzte Runde ist, sich von seinem Wimbledon mit Glanz und Gloria entweder zu verabschieden oder eben noch einen draufzusetzen. Und ich glaube, dass dieses Ziel höher anzusiedeln ist, als in Paris au revoir zu sagen. Aber es ist Spekulation.
Ja, aber also der Punkt ist ja aber richtig. Also es hat mich zum Beispiel auch gewundert, dass er das so klar und offen gesagt hat. Gut, es ist gleichzeitig natürlich auch irgendwie offensichtlich, aber ich meine, man hat von ihm ja noch nie so einen Satz gehört unbedingt wie, also das Turnier werde ich definitiv nicht gewinnen. Und ich guck quasi mal, wie weit ich da einfach im Turnier bleibe, aber viel erwarten kann man nicht von mir. Das ist ja eigentlich ein Federer, ja, den wir so gar nicht kennen. Also vielleicht hat er das sogar vor etlichen Turnieren auch nach einer Verletzung mal gesagt. Das kann sehr gut sein. Das habe ich dann einfach wieder verdrängt. Aber normalerweise hätte ich jetzt gesagt, also wenn er in so einer Situation ist, ja, dann sagt er da einfach so einen allgemeinen Platzhalter, den man vielleicht ein bisschen interpretieren kann. Aber dass er das so konkret äußert, das war für mich halt auch nochmal ja etwas Neues, wo es mir schwieriger macht, einzuschätzen zu können, ja, was will er denn eigentlich genau? Also dadurch hast du ja recht mit deiner Theorie und deiner Frage.
Ich finde dieses Statement, ich kann von mir nicht zu viel erwarten in Paris, ich fahre da ohne Erwartungen hin oder so, nach dem Motto, also so sinngemäß hat er das gesagt, nicht wortwörtlich, ist an und für sich ist es ein cleveres Statement, weil es lässt ihm alles offen. Es lässt ihm offen, dahin zu fahren und in Runde X auszuscheiden, ne? Dann nach außen hin alles sauber gemacht. Es lässt ihm aber auch, und das ist jetzt, wie gesagt, wir spekulieren hier nur, aber das ist mein Tipp. Es lässt ihm eigentlich die Tür offen, kurzfristig zu sagen, wisst ihr was, liebe Leute in Paris, ich habe nochmal in meinen Körper reingehorcht und der ist doch noch nicht ganz und das Spiel auf Sand ist doch so fordernd. Mir fehlt die Matchhärte und deswegen nehme ich nicht in Paris teil. Es tut mir furchtbar leid. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Jahr wiederzusehen. So, Punkt. Und warum macht er das? Weil in dem Moment, wo er das kundtut, kann er sich einige Tage, und zwar einige wesentliche Tage mehr, auf Rasen vorbereiten und kann sich auf den Belag vorbereiten, auf dem er signifikant bessere Chancen hat, etwas zu reißen. Also ich habe irgendwo dieser Tage einen Tweet gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von wem der war, aber ich glaube, der Mensch, sage ich jetzt mal böse, der hat Tennis irgendwie noch nicht verstanden, der sagte, ach, die Belege wären doch gar nicht so unterschiedlich, da könnte man jetzt gar nichts draus ablesen und ob nun auf Sand oder Rasen, wenn Federer fit ist, ist er überall gut. Also das wage ich nun mal zu bezweifeln, dass die Belege zwischen Sand und Rasen, dass da kein großer Unterschied wäre und so weiter und so fort. Und die Transition von Sand auf Rasen ist eine der schwersten überhaupt. Sprich, für Roger Federer bedeutet das, je früher er sich auf Rasen vorbereiten kann, desto mehr Zeit hat er, sich auf die Saison vorzubereiten, wo er sich vielleicht selber die größten Chancen noch ausrechnet.
Also ich sag mal so, wenn ich wetten würde, das ist ja immer dieser schöne Satz, weil Leute, die wirklich wetten, die reden da ja gar nicht drüber, glaube ich. Wenn ich wetten würde, ich würde Geld darauf setzen, dass er in Paris nicht antritt. Sondern, dass er ganz genau in der nächsten Woche irgendwie noch verkünden wird, nee Leute, lassen wir mal, aus den und den Gründen.
Ja, und ich würde auf diese Wette, sagen wir mal, wenn du 100 Euro zur Verfügung hast, dann würde ich vielleicht 80 drauf wetten, dass er nicht antritt und 20
darauf, dass er
würde
gewinnt.
Ich noch drauf wetten, nee, 20 würde ich noch drauf wetten, dass er stattdessen in Stuttgart antritt, was in der zweiten Woche von Roland Garros stattfindet. Und das wäre ja ein großes Hallo. Da würden sich die French Open aber bedanken, wenn die mediale Aufmerksamkeit in der zweiten Woche Roland Garros zumindest mal teilweise nach Stuttgart rüber schwappt, weil dort auf Rasen Roger Federer aufschlägt. Wie findest du?
Vorstellbar auf jeden Fall. Ich weiß nicht, gibt's nicht sogar notfalls, bevor wir uns hier in die Nesseln setzen, gibt's nicht eventuell sogar noch irgendeine Sonderregelung, dass Top-10-Spieler nicht bei 250ern spielen dürfen in der Woche oder so? Wenn es sowas nicht geben sollte, ja, das ist vorstellbar, natürlich. Also klar, weil das kommt ja auch nochmal hinzu. Also diese Phase zwischen French Open und Wimbledon, die ist ja einfach noch kürzer. Es ist ja quasi der alte Rhythmus, den wir früher mal hatten, mit diesen nur 2 Wochen dazwischen. Ja, aber klar, also würde sich natürlich anbieten, zumal Stuttgart ein Turnier ist, was er selber kennt, wo er gerne spielt, weil er, das hat er ja auch immer sehr an dem Turnier geschätzt, es nicht weit nach Hause hat. Er es ja sogar häufig auch so gemacht hat, dass selbst wenn er in Stuttgart das Finale gespielt hat sonntags, er ja sogar immer noch wieder nach Hause gefahren ist und dann erst irgendwie dienstags nach Halle, also quasi auch noch einen Tag bei der Familie zu Hause hatte. Ist auf jeden Fall vorstellbar und ob er es jetzt macht oder nicht, aber das wird sicherlich auch ein Gedankenspiel sein, was er auch schon mal in den letzten Tagen durchgespielt hat. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Und hör mal, du Winkeladvokat mit, dass wenn das und das ist, niemand bei 250 spielen kann, dann wäre ich aus Stuttgarter Sicht der Winkeladvokat und würde sagen, pass mal auf, liebe Franzosen, ihr habt das zweite Mal nacheinander hier keinen gefragt. Letztes Jahr verlegt ihr eure French Open mal kurz, ohne jemanden zu fragen, in den September rein. Dieses Jahr mal kurz eine Woche nach hinten, schneidet uns hier in unser Rasenturnier rein. Also Stuttgart wurde bei dieser gesamten Geschichte mit der Verlegung von Roland Garros nach um eine Woche nach hinten ja mal überhaupt nicht gefragt. Also für diejenigen unter euch, Roland Garros hätte ja eigentlich schon kommende Woche begonnen und nicht erst übernächste Woche und damit Stuttgart das Rasenturnier erst in der Woche nach dem Finale der French Open. Dieses Jahr ist aber Roland Garros hingegangen und hat gesagt, aufgrund der zu erwartenden Öffnungsklauseln des französischen Staates, was Zuschauer angeht etc., verlegen wir die French Open um eine Woche nach hinten, um mindestens in der zweiten Woche, vielleicht aber auch schon in der ersten Turnierwoche, Zuschauer auf der Anlage haben zu können. Und das hat Stuttgart wiederum in die Bredouille gebracht, weil sie natürlich mit einem Feld kalkuliert haben, mit dem sie so jetzt nicht mehr kalkulieren können, denn wer in Paris in die zweite Runde kommt, kann in die zweite Woche kommt, kann demzufolge nicht in Stuttgart beim Rasenturnier ausschlagen. Also zurück zu Roger Federer und dem Stuttgarter Turnier und meiner 20-Euro-Wette drauf, dass er dort auch noch aufschlägt, die werden sich schon zu wehren wissen. Aber wir werden sehen. Mal gucken. Ich glaube auf jeden Fall, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und ich bin mir nicht sicher, ob wir Federer in Paris sehen werden.
Ich gehe auch mal davon aus, dass es so eine Regel nicht gibt, aber es gibt ja manchmal nämlich so bei Turniermeldungen in Sachen ATP lustigste Vorgaben, wie ja zum Beispiel auch, dass du, wenn du in den Top 50 stehst, keine Challenger mehr spielen darfst, außer eben du nimmst eine Wildcard an, warum auch immer. Aber solche Sachen halt, deswegen kam ich da gerade drauf.
Genau, lustig.
Wo wir gerade über lustig sprechen, wir wissen ja alle, Tennis ist in Wahrheit ein Teamsport, gerade auf Sand. Ja, und da gibt's einen Dominic Thiem, der auch mit dabei ist, der in Madrid im Halbfinale war, aber irgendwie diesen Eindruck macht, dass es so richtig rund bisher nicht läuft. In dieser Woche rausgegangen gegen Cameron Norrie, war sein erstes Match. Ja, ist er jetzt einfach momentan nicht so gut oder sind wir durch die letzten Jahre vielleicht auch einfach zu sehr verwöhnt und erwarten eigentlich immer dasselbe jedes Jahr, nämlich ganz herausragende Leistung von ihm?
Für einen kurzen Moment wollte ich eigentlich schon reinschreien, sowohl als auch, aber da wusste ich noch nicht, was du als zweites sagst. aber insofern, nee, kann ich nur zuerst noch ein Ja sagen, denn Dominic Thiem hat über die letzten Jahre sich, meine Meinung, an und für sich zum zweitbesten Sandblattspieler entwickelt. Ich fand ihn die letzten Jahre eben auf Sand sogar stärker als Djokovic. Aktuell müssen wir gleich drüber reden, wo wir ihn da ansiedeln. Aber ich fand ihn insbesondere die letzten zwei Jahre, auch wenn das letzte Roland Garros Finale ja zwischen Nadal und Djokovic stattfand, fand ich ihn auf Sand überzeugender als den Joker. Aber was das aktuelle Leistungsniveau angeht, wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen gehabt, dass er ja auch in einem Interview mit der österreichischen Zeitung Der Standard erwähnt hatte, dass er nach den US Open an für sich und dann insbesondere nach den Australian Open in ein ja motivationales Loch gefallen ist. Ein sehr offenes, ehrliches Interview und wie ich damals sagte, auch wirklich recht gut nachvollziehbar, dass einem so etwas auch passiert. Mal losgelöst von der Motivation, die glaube ich schon auch wieder zu sehen ist, ist aber halt auch da das Thema, diese doch recht langen Pausen zwischendrin. Er hat ja dann auch in den USA nicht gespielt, sprich er ist nicht mal nach Miami rüber geflogen. Das heißt, nach den Australian Open war eine sehr, sehr lange Pause. Und da bleibe ich dabei, dass es ähnlich wie vorhin beim Thema Federer, das ist ähnlich bei den langen Verletzungspausen, die wir mitunter manchmal gesehen haben bei Spielern wie Nadal, zu einer weiblichen Spielerin kommen wir gleich auch noch. Die müssen ja alle keine Vorhand oder Rückhand jetzt neu lernen, aber was die brauchen, sind Matches. Und die kriegt er nicht in Genüge, um auf Touren zu kommen. Nun ist Cameron Norrie wirklich kein schlechter und gerade in den letzten Monaten auch mit einer deutlichen Aufwärtstendenz in seinen Leistungen zu verorten. Aber naja, so in Lyon das erste Match überhaupt und dann gleich wieder raus, das hat er sich sicherlich auch anders vorgestellt. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, mit dem, was man jetzt auch in Rom gesehen hat, ja, ziehen halt Nadal und Djokovic nach Paris in der Reihenfolge als die Favoriten. Und hintendran würde ich im Moment Tsitsipas und Zverev als stärker verorten als Team. Aber wir können uns furchtbar täuschen. Und ich denke, wir werden nächste Woche auch nochmal mit unserem Sandplatzgott drüber sprechen müssen.
Ja, definitiv. Also genau, da werden wir sicherlich auch nochmal so ein bisschen ranken. Das wären jetzt aber auch die vier Namen, die mir spontan eingefallen wären. Plus Riley Opelka natürlich, der neue Sandplatz-Spezialist der amerikanischen Tennisriege ist. Ja. Aber nee, also wäre ich so mitgegangen. Von daher fragen wir einfach nächste Woche, was die Götter dazu meinen. Ja, so viel zu Team dann vielleicht auch in dieser Woche. Werden wir nächste Woche sicherlich nochmal ein bisschen vertiefen. Kommen wir aber auch nochmal zu den Damen, denn ja.
Ganz kurz noch eine Frage, das fällt mir gerade noch ein. Wir hatten doch mal so eine Rubrik so mit Spielern, von denen wir uns mehr wünschen würden oder die uns noch nicht so ganz überzeugt haben und so. Und da war einer deiner Lieblinge, den du da genannt hast, war immer Shapovalov. Der hat letzte Woche wirklich eine tolle Woche in Rom gespielt, auch ein auch sehenswertes Tennis. Und mir ist heute wieder ein Name über den Weg gelaufen. Da wollte ich dich mal fragen. Auch super talentiert, überhaupt keine Frage, ja auch noch jung und so. Aber was ich bei dem vermisse bisher, ist dieses, sagen wir mal so, dieses eine Match, was mich so mitreißt, wo ich dann auch wirklich sage, oh wow, ja, den finde ich wirklich richtig gut.
Darf ich und raten, zwar, wer es ist?
Ja.
Kaspar Rüth?
Nee. Der gut, Thema Mitreisen ist bei ihm auch etwas schwieriger, weil er natürlich sehr nüchtern das Ganze abarbeitet, möchte ich mal sagen. Aber nee, der kanadische Kollege Félix Auger-Aliassime.
Ach so, oh, okay, da war ich ganz weit weg.
Hast du, also ich habe ihn schon öfter mal spielen sehen und natürlich ja, also gut und schön und toll und talentiert und auch ästhetisch und sowas. Aber so, weißt du, so, dass der Funke überspringt und dass man sagt, boah, ey, das gucke ich mir auf jeden Fall an, das Match, weil der hat nicht dort und dort bei dem Turnier einmal voll mitgerissen. Das fehlt mir bei ihm noch. Wollte ich dich heute einmal fragen, hast du ihn schon mal irgendwo spielen sehen, wo du sagst, boah, da hat er mich voll mitgerissen und deswegen markiere ich mir immer Matches von dem?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Also nein.
Also ich habe ihn, ja, nee, also ich kann mich an ein Match erinnern, nämlich das Erstrundenmatch bei den Australian Open. Das hat er glatt in drei Sätzen gewonnen, aber das habe ich nicht wegen ihm geguckt, sondern weil er gegen Cedric Stäbe gespielt hat.
Ja.
Der ja, wie diejenigen, die uns länger wissen, mittlerweile guter Freund der Sendung, öfter hier schon zu Gast gewesen und wir hatten ja auch vor den Australian Open ihn hier nochmal irgendwie kurz zu Gast, hat ein bisschen aus der Quarantäne erzählt, klar, und deswegen habe ich da so ein Augenmerk drauf gehabt. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich die Matches gesehen habe noch später. Er hat einmal gegen Shapovalov im direkten Duell gespielt, weil da kann ich mich dran erinnern, haben wir danach noch drüber gesprochen. Da hat er auch glatt gewonnen, glaube ich, in drei Sätzen. Und da hat mir nämlich noch so gesagt, na, Aliassime hat ja mittlerweile Shapovalov so ein bisschen den Rang abgelaufen, auch eben weil Aliassime ein bisschen griffiger irgendwie noch wirkt und so. Aber ja, du hast an sich recht. Also er hat dann, der, glaube ich, dann im Achtelfinale gegen Karatsev verloren in 5 Sätzen, wo er ja auch nachher, also wirklich, fand ich zumindest, ja, nicht mehr so viele Chancen hatte. Und das war ja jetzt auch nicht das mitreißende 5-Satz-Match, wo man sagt, oh mein Gott, die haben beide so ein tolles Tennis gespielt und na nee, du hast schon recht. Also, dass da mal so ein richtiges Match bei war, wo man sagt, da werde ich mich irgendwie noch ewig dran erinnern. Letztes Jahr French Open ist er zum Beispiel auch, glaube ich, gleich irgendwie erste, zweite Runde raus. Er hat gegen Thiem irgendwie auch bei den US Open glatt verloren.
Also, wie gesagt, recht, mir geht's gar nicht, wir haben, mir geht's gar nicht so sehr um den Erfolg. Also, nee,
ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst und worauf du hinaus willst. Aber genau, also das habe ich so im Kopf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich an die Matches irgendwie groß erinnere und sage, da bin ich von ihm so mitgerissen worden. Darauf wolltest du, glaube ich, eher hinaus. Also Entschuldigung, dass ich so ein bisschen...
Du hast vollkommen recht, und er hätte das das ein oder andere Match, was man jetzt hätte nennen können, der hätte es auch verlieren können oder so. Aber man sagt, wow. Und genauso wie ich sage, Shapovalov letzte Woche in Rom hätte nicht so tragisch gegen Rafa verlieren müssen, also tragisch in dem Sinne, dass er ja 2 Matchbälle hatte, sondern die Art und Weise, wie er gespielt hat, war für mich einfach so, wow, weißt du, furchtlos, und seine, das ist natürlich auch schön anzusehen, seine einhändige Rückhand dann durchgezogen, ohne Furcht und wirklich mutig. Das, was du von ihm sozusagen, wenn wir uns über ihn unterhalten haben, immer gefordert hast, das hat er da mal ausgelebt, und deswegen war es ein begeisterndes Match. Und es hätte gar nicht jetzt unbedingt noch 2 Matchspiele gebracht, es hätte gar nicht, wie gesagt, so tragisch sein, aber es war so eins, wo man sagt so, wow, den möchte ich wiedersehen, und da hat er es mal unter Beweis gestellt. Und das fehlt mir bei F2A, wie er sich ja manchmal nennt, Felix Auger-Aliassime, das fehlt mir bei ihm noch, beziehungsweise auf dieses Match warte ich noch. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja bei den French Open zu sehen.
Ja, also vielleicht, das kann ja nämlich auch dahinter stecken, dass er genau diesen Schritt jetzt auch mit Toni Nadal gemacht hat, weil vielleicht auch dahingehend so ein bisschen die Entwicklung sein soll. Und dann macht es ja auch durchaus Sinn. Also vielleicht, das ist ja nämlich auch, das muss man vielleicht jetzt einfach, weil wir über ihn nochmal sprechen, auch sagen, das ist ja ein Schritt, der auch eine gewisse, ich sag mal, Selbstreflexion zeigt, nämlich, dass er sich sagt, okay, ich muss mir auch von außerhalb nochmal neue Impulse holen. Das ist ja nämlich etwas, was wir auch bei einem Shapovalov zum Beispiel ja kritisieren, dass der jetzt, alle Tennismütter dürfen mich nächstes Mal mit sämtlichen Dingen bewerfen, aber in dieses gemachte Nest mit Mama setzen, das ist halt langfristig auch nicht wahrscheinlich immer das Beste.
Ja, ja. Ja, definitiv.
Ja, und wo wir gerade von Tennismüttern sprechen, bevor wir jetzt zu einer kommen, muss ich noch mal kurz... Tobi wird sich jetzt wundern, was ich hier gerade veranstalte. Arthur Rinderknecht, Suxdorfer Legende, hat gerade in Lyon in 3 Sätzen Jannik Sinner besiegt.
Ui, okay. Also herzlichen Glückwunsch, Arthur. Insofern, ja, erstaunlich, Fragezeichen. Auch er ist ja in aufsteigender Form. Ich glaube, er spielt wirklich ein super Jahr.
Ja.
Super 2021 bisher. Und Sinner kommt, kriegt nicht so richtig in der Formel 1, würde man sagen, Traction, also nicht so richtig Griff auf die Straße. Gut, hat er natürlich in Rom auch wieder eine dankbare Auslosung gehabt, im Mittwoch in Runde 2 gleich gegen Rafa spielen zu dürfen. Super. Aber das ist dann doch, finde ich dann doch erstaunlich. Gut, es ist aus Sinners Sicht vielleicht nochmal ein Vorbereitungsturnier auf Paris. Ich weiß nicht, wie zeitig er dort gemeldet hatte, aber ich könnte mir eben vorstellen, weil auch ihm durch das frühe Aus eben in Rom und auch, oh, wo war es denn, was in Madrid ist, hat er auch relativ früh
ja, aus. Ja, da ist er wie heißt er noch, auch 2. Runde Popirin.
War auch undankbar schweres Los zu früh, oder?
Ja, Alexei Popirin. auf Sand.
Genau. Aber er ist relativ früh raus in den Turnieren, entgegen eigentlich der hohen Erwartungen an ihn und die er sicherlich auch an sich selber hat. Deswegen hat er jetzt sicherlich das 250er-Turnier da noch eingeschoben.
Ja, wobei, aber da will ich aber auch ein bisschen einhaken. Also klar, also diese Niederlage gegen Popperin, da hat er sich sicherlich drüber geärgert, aber er hat auch zum Beispiel beim Monte Carlo Masters zweite Runde Djokovic, ist halt Pech. Und zwischendrin war aber auch noch im Halbfinale in Barcelona und da hat er halt hintereinander Bautista Agut, Rublev geschlagen, ja gut, und dann gegen Tsitsipas verloren in zwei Sätzen. Aber
okay.
Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er eine schlechte Sandplatzsaison bisher spielt.
Nein, nee. Hast du recht. Ich hatte jetzt die einzelnen Ergebnisse nicht vor Augen, habe auch keinen Monitor auf im Moment. Insofern, ja, schauen wir mal.
Genau. Ja, und
aber du wolltest mir was von Tennismüttern erzählen.
Ich wollte dir was von Tennismüttern erzählen. Ja, weil wir haben ja durch Federer und Team so ein bisschen über Tennislegenden und auch aktuelle Stars gesprochen, die überraschenderweise früh rausgehen. Ähnlich war es auch wieder bei Serena Williams. Die hat, wenn ich mich richtig erinnere, aber zumindest noch ein Match gewonnen in dieser Woche.
Und ja, gegen die Nummer, ich glaube, 572 oder sowas der Welt.
Ja, gut, aber hätten wir trotzdem gegen verloren, muss man immer dazu sagen. Auf jeden Fall, wir haben ja sogar letzte Woche schon so ein bisschen über sie gesprochen, aber einfach, weil es jetzt gerade passt, vielleicht kann man bei ihr nicht dieselbe Frage stellen, die du vorhin bei Federer gestellt hast, nämlich, was will sie eigentlich genau?
Naja, was sie will, das haben wir ja, glaube ich, schon mehrfach.
Also es geht wirklich immer nur darum, sie will Rom, Paris ihrer Tochter zeigen und nochmal nach London und...
Nee, sie will noch diesen einen Titel. Den einen Titel, den will sie. Also ich denke, das ist bei ihr ganz, ganz offensichtlich. Die ist jetzt nicht in 2021 gestartet, um zu sagen, ich möchte überall nochmal kurz vorbeigehen und Hallo sagen und dann Tschüss sagen. Und die will diesen einen Titel noch.
Aber wäre es dann bei ihr nicht auch schlauer, habe ich mir gedacht, dass sie sagen würde, sie verzichtet auf Paris, um sich besser auf Sand auf Rasen vorbereiten zu können, auf diese kurze Rasensaison?
Ich dachte jetzt, du sagst, sie verzichtet auf Paris und schlägt auch in Stuttgart auf.
Von mir aus hätte ich kein Problem mit. Also, können wir gerne machen.
Das wäre mal ein Coup. Nein, also Spaß beiseite, du hast natürlich vollkommen recht. Also das ist nun jetzt nicht, auch wenn sie Paris natürlich auch schon gewonnen hat, aber es ist jetzt nicht das Turnier, wo sie zu den Top-Favoritinnen zählt, sondern gleiche Theorie auch. Wieso noch diese Rutschübungen, die sie, man hat das auf Social Media sehen können, wie sie wirklich Trockenübungen mit Patrick Mouratoglou auf dem Sand gemacht hat, wie man an den Ball rutscht und so. Also früher im Fußball oder so hieß es immer Training ohne Ball. Oh Gott, ja. Und das tut weh, ja. Oder das bringt jetzt nicht so viel Spaß, diese Übungen. Warum tut sie sich das an? Du hast recht, ja, sie tut sich's an, weil sie diesen einen Titel will, aber ich sehe ihn eben auch nicht in Paris, sondern man mit dir das schönste Haus unter der Sonne mit einem schönen Rasencourt und macht dich fit für Wimbledon. Da hast du vielleicht sogar die besten Chancen, vielleicht sogar besser als bei den US Open.
Schönste Haus mit dem schönsten Rasen. Also du hast sie gerade zu dir nach Hause zur Vorbereitung eingeladen.
Ich habe gar keinen schönen Rasen.
Ach so. Ja, der ist ja durch das Volley-Training nicht mehr so ganz im besten Zustand, stimmt.
Das ist schon wieder ein Jahr her, Wahnsinn, ne?
Ja, das ist richtig. Aber ja, also ich bin ein bisschen ratlos bei ihr langsam.
Auch sie hat sich, wo ist es denn, Parma, gell? Sie hat sich Parma sicherlich auch anders vorgestellt. Ich war sicherlich davon ausgegangen, dass sie bei so einem kleinen Turnier mit so einem immer voller Respekt, ja, aber mit so einem überschaubaren Feld vielleicht dann doch eher auf 3 oder 4 Matches kommt und nicht auf 2, wovon 1 noch, auch da voller Respekt, ja, gegen eine Wildcard-Besitzerin mit der Weltranglistenposition 570 war. Ich will nicht despektierlich sein, aber da bringt ihr wahrscheinlich jede Stunde mit einem starken Hitting-Partner auf Sand mehr als so ein Match. Aber ach, was weiß ich, vielleicht straft sie und Federer und Team und Sinner uns auch alle lügen, ja. Und wir sehen ein Finale Federer, Serena in Paris, wie jetzt. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Dann, da wir ja gerade so ein kleines Ranking hatten, hättest du aktuell ein Ranking bei den Damen? So irgendwie 3 bis 4 Spielerinnen, wo du sagen würdest, das sind die, die man gerade vorne sieht?
Jetzt bezogen auf Sand?
Auf Sand, genau, auf die French Open jetzt, genau.
Ah, du guckst jetzt so sozusagen schon voraus.
Ja, so ja. Auch leicht angeteasert für nächste Woche, dachte ich mir, ja.
Ja, habe ich, soll ich so sagen. Nein, also das muss man jetzt schon nochmal ganz dick unterstreichen. Ich meine, was Iga Świątek in Rom abgezogen hat. Ich meine, Karolina Pliskova hat 13 Punkte gewonnen in diesem Finale. 0-6, 0-6. Das war brutal. Und sie ist in Form. Sie hat im September Roland Garros gewonnen. Sie ist die Titelverteidigerin. Und ich denke, sie ist ganz klar, wenn sie die Form jetzt da hält, ganz klar zu den Top-Favoritinnen zu zählen. Kleines, dickes Fragezeichen natürlich hinter den dick bandagierten Oberschenkel und dem eingewickelten Arm von Ash Barty. Aber die beiden sind schon allen voran, die ich da sehe in Paris. Sabalenka wird sicherlich verkraftet haben, dass sie in Rom ausgeschieden ist, nachdem sie Madrid gewonnen hatte, wird in Paris, denke ich, schon ordentlich wieder draufprügeln, ist nicht zu unterschätzen. Also die drei würde ich vorne sehen. Eigentlich natürlich Simona Halep, nur ich habe schwerste Bedenken, dass sie rechtzeitig fit wird. Also insofern würde ich sagen, leichte Topfavoritin Iga, vor dem Hintergrund, dass ich mir nicht sicher bin, wie fit Barty ist, wie stark ihre Wehwehchen sind. Also Iga, dann Barty und dann Sabalenka, würde ich sagen, in der Reihenfolge.
Ja, also ich hätte eventuell mit dem Fragezeichen sogar auch noch eine vierte Spielerin drin, nämlich, ja, es ist es gerade, du hast es angesprochen, Karolina Pliskova. Ich dachte eigentlich so bis zum Finale, Mensch, also die bringt sich jetzt ja vielleicht gerade mal zur richtigen Zeit in Form und man kann sie jetzt dann doch auch bei den French Open so zur Favoritin irgendwie mitzählen. Ja, dieses Finale hat mich dann natürlich echt ein bisschen zweifeln lassen, ne? Also klar, Świątek hat stark gespielt, aber 0-6-0-6, das ist, ja, wie würde man sagen, bei Sky ein Klassenunterschied.
Ja. Ja, Pliskova, wir sagen es seit Jahren, die wäre eigentlich mal dran oder beziehungsweise die hat das Zeug, ein Grand Slam zu gewinnen und wo, wenn nicht in Paris, ja. Wenn du Pliskova sagst, musst du eigentlich auch immer Svitolina sagen, ebenfalls ehemalige Rom-Siegerin, auch seit Jahren hoch gehandelt, auch mal beim Grand Slam dann doch den ganz großen Schritt zu gehen. Allein, ich sehe es dann halt doch nicht, weil was jetzt eben die nachfolgende Generation da abfackelt im Moment, das ist schon, ach, wir können uns echt nicht beschweren, dass wir in den letzten Wochen dass wir zu wenig über das Damentennis geredet hätten. Wir haben sehr viel geredet und ich finde zu Recht, das ist einfach toll zu sehen, was sie da im Moment liefern und insofern, ich gehe mal mit der Reihenfolge rein nach Paris.
Ja, also genau das ist es. Wenn wir jetzt schon so rangehen, dann wird es wahrscheinlich am Ende irgendwie so eine Spielerin wie Muguruza sein oder so, die dann plötzlich wieder aufersteht. Ja, wir werden es sehen und nächste Woche definitiv noch vertiefen, weil dann haben wir ja auch schon Draws vor uns und können uns sicherlich auch daran ein bisschen langhangeln, wie weit welche Spielerin, welcher Spieler so kommen kann. Denn die Auslosung, ja, die spielt ja auch immer durchaus mit rein. Tobi, hast du noch irgendwas für diese Woche, was du hier gerne loswerden möchtest? Vielleicht ja sogar auch ein Zverev der Woche, sonst hätte ich nämlich gleich noch ja eher ein Gegenteil, nämlich eher noch was Positives.
Ein Zwerf der Woche habe ich diese Woche nicht. Es gab erfreulicherweise keine besonderen Vorkommnisse, die irgendwo daneben waren. Mir ist eine Sache gerade eben noch eingefallen, das ist aber so ein kleiner Newswert, ist aber auch alles nur im Bereich der Spekulation. Und zwar gab es Anfang dieser Woche eine Verlautbarung, das ist jetzt schon sehr weit nach vorne gegriffen, ich fand es trotzdem ganz interessant, dass Australien im Moment darüber nachdenkt, seine sehr, sehr rigiden Einreisebestimmungen aufgrund der Corona-Krise bis Mitte 2022 zu verlängern. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die Australian Open dieses Jahr unter erschwerten oder erschwertesten Bedingungen überhaupt haben stattfinden müssen, mit Quarantäne im Hotel, mit Bubbles, mit Sonderquarantäne für infizierte Flüge und. Und die Mehrheit der australischen Bevölkerung steht wohl auch hinter dem Kurs der Regierung, das so weiter durchzuziehen. Das ist natürlich das Verhalten einer Insel, die mit einer Zero-Covid-Strategie dort sehr erfolgreich fährt, was das Bekämpfen des Virus und das Eindämmen von irgendwelchen Infektionsherden angeht. Da ist Australien natürlich grandios dabei. Hätte aber in der Konsequenz zur Folge, dass die Australian Open erneut so einen Klimmzug machen würden. Und es gibt eben seitens der Spielerinnen und Spieler genügend Stimmen, die sagen, unter solchen Bedingungen würden sie sich dieses Abenteuer Australien nicht nochmal antun. Insbesondere mit den Learnings aus, dann bin ich 14 Tage im Hotelzimmer eingeschlossen. Daraufhin gab es ein Gerücht oder eine erste Vermutung, dass gegebenenfalls Tennis Australia die Australian Open einmalig nach Dubai / Doha verlegen könnte, so es in Australien nicht möglich ist. Das hielt sich für ein paar Stunden, diese Vermutung, oder was heißt Vermutung, es ist sicherlich ein Plan B oder C, der in der Schublade der Ausrichter liegt, denn das alles sind ja letzten Endes Wirtschaftsunternehmen, die ihre Millionen Umsätze machen müssen. Kurz darauf gab es eben ein klares Statement von Craig Tiley, dem Chef der Australian Open sozusagen, der sagte, nein, also er ist schon einmal auf den Mount Everest gestiegen und er ist bereit, das auch ein zweites Mal zu tun und er wird Lösungen finden, auch um die Spieler und Spielerinnen da reinzubekommen. Das bleibt spannend, wird interessant sein zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Am liebsten wäre es uns natürlich, dieses blöde Virus wäre endlich komplett weg, aber ich fand das eine ganz interessante Geschichte, wir werden die weiter verfolgen. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir ja in absehbarer Zeit darüber, dass erstmalig ein Grand Slam Turnier an einem ganz, ganz neuen Ort ausgerichtet wird. Mal schauen.
Ja, dann, ich sagte es, ich habe noch was Schönes, was jetzt aber gerade, ich sehe hier gerade Einmeldung ESPN, das Turnier in Indian Wells, das ja im März ausgefallen ist, das Masters Turnier kombiniert Herren und Damen, die haben gerade bekannt gegeben, dass sie das jetzt wohl im Oktober nachholen wollen. Damit hätten wir dann quasi ja im Herbst noch einen Tennishöhepunkt mehr, den wir uns ansehen könnten. Ja, wäre ja wahrscheinlich dann relativ zeitnah nach den US Open. Viele würden sicherlich dann sogar da bleiben. Würde höchstwahrscheinlich auch den Turnierkalender wieder hier und da ein bisschen durcheinander wirbeln. Ist jetzt auch noch nicht mehr zu bekannt, aber da es jetzt gerade durchkam, kann man es hier mal durchaus erwähnen. Sonst, Tobi, was ich nämlich noch habe, ist, wir haben es per Video schon getan, aber ich glaube, es ist verdient, dass wir es auch nochmal hier tun. Das Tennismagazin, wir haben es im Video gesagt, wird 500 Jahre alt. Die 500. Ausgabe ist in dieser Woche erschienen. Seit 45 Jahren gibt es das Tennismagazin. Franzi, Tim, Albi, sie waren alle schon bei uns zu Gast aus der Redaktion. Ja, und ich glaube, da können wir auch nur ein großes, herzlichen Glückwunsch nochmal am Ende dalassen und es ist sehr, sehr schön, auch für uns, so was Infos angeht, die wir hier durch euch im Podcast bekommen haben, dass es euch gibt. Und ja, wir werden weiterhin gerne Leser sein, Tobi.
Ja, herzlichen Glückwunsch von den Tennisproleten an das viel, viel ältere und erfahrenere Tennismagazin. Solltet ihr irgendwann mal auf die Idee kommen, euch in Richtung der audiovisuellen Medien weiterzuentwickeln, ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Eure Proleten des Vertrauens stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, das Ganze auch mal irgendwie ordentlich zu vertonen. Ansonsten lesen wir euch bis dahin jeden Monat aufs Neue. Gern, macht weiter so. Und vor allen Dingen geht weiter mit diesem, ja, mit diesem Engagement und dieser Freude an den Sport ran, den wir hier alle gerne spielen, hören, sehen und begleiten. Ja.
Ja, der typische Tobi, der nebenbei immer auch gleich ein Geschäftsangebot mit nach draußen gibt. So.
Aber ich mache das auch immer so ein bisschen pastoral, oder?
Ja, natürlich. Also, es war auch so, überhaupt keine Kritik.
Das ist nicht so, nicht so strukturvertriebmäßig so kommt. Also ich wollte jetzt keine Versicherung verkaufen.
Nee. Und ich darf da ja gar nichts gegen sagen. Ich profitiere da ja auch durchaus von. Also von daher schweige ich ab jetzt einfach mal dazu. Ja, wenn ihr aber uns etwas senden wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun per Mail kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns unter Tennisproleten bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter. Sonst, ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann mit der French Open Vorschau auf den zweiten Grand Slam des Jahres. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank Tobi, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bis nächste Woche und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.